Podcast, das Spezial.
Hallo und herzlich willkommen Ende März 2026. Ich bin Tobias Weckenbrock und hier heute am Mikrofon mit zwei jungen Damen. Und da freue ich mich sehr. Wir haben eine neue Spezialausgabe des Podcasts. Pünktlich zu den Osterferien, da hat man ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit, viele Feiertage, wo man vielleicht sich die Zeit nimmt, um nochmal genauer hinzuhören, wie wir das bei unseren Spezialepisoden immer so tun wollen. Bei mir im Studio ist nicht nur Jette Heyer, die mich gleich bei den Fragen ein bisschen unterstützt, weil sie sich gut mit unserer Gästin, unserem Gast auseinandergesetzt hat. Ich nicht so sehr. Ich bereite mich ja immer recht sporadisch vor und versuche aus meinem ganzen Vorwissen irgendwie zu schöpfen. Aber erstmal herzlich willkommen an eine spezielle Stimme. Ich sage jetzt noch nicht deinen Namen. Sag doch mal irgendwas Nettes zu den Castrop Rauxel und dann ist die Frage, ob sie dich vielleicht an der Stimme erkannt haben.
Hallo Castrop Rauxel, hallo Tobi, hallo Jette, schön. Und danke auch für das junge Dame. Das finde ich persönlich wirklich sehr, sehr nett als Begrüßung.
Du bist geboren 1994. 84, ja. Hat meine Vorbereitung mir gesagt. Also
bist du doch vorbereitet.
Ja, guck mal.
So ganz schlecht ist es gar nicht.
5 Jahre später als ich in Wanne-Eickel, stimmt's?
So ist es.
So.
Nein, geboren bin ich in Bochum, aber aufgewachsen bin ich in Wanne-Eickel Downtown. Okay. Und jetzt habe ich es nach Castrop-Rauxel geschafft. Mehr ja. Pott kannst du eigentlich nicht
ein
kriegen.
Riesiger Aufstieg.
Ich sag's dir.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ich fühle mich auch geehrt. Es ist, wie es ist.
So, das war jetzt die Stimmprobe und wenn ich jetzt fragen könnte hier im Podcast, im Auditorium, dann würde wahrscheinlich kaum einer sagen, ja, habe ich erkannt, darum löse ich es jetzt einfach mal auf. Dein Vorname ist Henrike und dein Nachname ist Tönnes und du bist professionelle Sprecherin.
Ganz genau, ich bin Sprecherin und auch Moderatorin. Vielleicht hat man mich da schon mal hier in Castrop so ein bisschen wahrgenommen, weil ich regelmäßig doch hier und da mal auf der Bühne rumspringe.
Ja, zuletzt beim Empfang des Bürgermeisters in der Europahalle, da habe ich dich gesehen, wie du so anmoderiert hast, eine Aufzeichnung von Levi Pinel an der Leinwand. Da hattest du irgendwie so ein Smartphone in der Hand und hast gesagt, hier ist noch einer für euch, liebes Publikum, der hat euch noch eine Grußbotschaft mitgebracht.
Ja, genau, das fand ich stark.
Warum machst du das für die Stadt?
Was? Naja, also erstens, ich wohne hier und wer im eigenen Land nicht arbeitet, ist selber schuld. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ich darf den Neujahrsempfang jetzt schon regelmäßig wirklich auch moderieren. Das ist ein sehr schöner Job, der eben auch Herzblut mit dabei hat, ne, zu Hause vor der Tür. Ja, und wenn man natürlich so jemanden hat wie Levi, der sagt, Castrop-Rauxel ist die schönste Stadt der Welt und uns dann zum Empfang auch eine Grußbotschaft macht, dann konnte ich nicht anders, als mit dem Smartphone in der Hand zu moderieren und die Reaktion für ihn wieder zurück mitzufilmen. Er hat sich auch sehr gefreut, er fand es wirklich cool.
Wie war denn die Reaktion? Ich war selbst leider nicht da.
Ja, es haben sich alle kaputt gelacht und total darüber gefreut. So. Und es war ganz süß, weil es waren ja auch einige aus der, ich sag jetzt mal, älteren Generation dort und ich habe das so ein bisschen eingeordnet vorher und die fanden das, also was die jungen Leute und so weiter, also das war auch für die irgendwie besonders. Das hat man schon gemerkt.
Für mich ist heute dein Besuch ganz besonders und ich habe ein bisschen Angst gehabt vor diesem Termin, muss ich ganz offen sagen.
So ja?
Wie ich letzte Woche hatte ich Angst vor einem anderen Termin. Also es ist eigentlich selten, dass ich Angst habe. Angst auch nur in Anführungsstrichen. Aber letzte Woche, da habe ich mich in Ekern an der Emscher getroffen mit Volker Anderl vom Fahrradgeschäft dort und mit Dietmar Witte. Die beiden Herren, gute Jungs, mit denen man sich gut unterhalten konnte. Aber Angst hatte ich dann vor dem Moment, als ich ein Foto machen musste. Denn ich habe da einen Fotografen fotografiert. Den Dietmar Witte, der hatte lange Zeit ein Fotostudio an der Lange Straße und ist jetzt im Ruhestand, aber ich habe immer Angst, Fotografen zu fotografieren, weil dann denke ich immer so, ah, jetzt denkt der bestimmt, wie scheiße stellt sich der Kameramann denn da jetzt hin und der muss das doch eigentlich mit dem Licht ganz anders machen und der hat ja nicht mal eine gescheite Technik, nur so ein Smartphone. So, und jetzt, oh, jetzt hat's gedonnert, jetzt muss ich hier mal den Ton ausstellen, damit wir nicht dauernd unterbrochen werden. Jetzt habe ich jemanden im Studio hier, die mit Stimme professionell arbeitet und für mich ist das ja eigentlich, genauso wie das Fotografieren, nur ein kleiner Teil meiner Arbeit. Also ich weiß nicht, muss ich mir Sorgen machen, dass ich hier total untergehe, Henrike?
Quatsch, wir sitzen doch hier jetzt privat, also halb privat, aber das ist doch Quatsch. Nein, Stimme ist doch einfach immer schön. Jede Stimme ist schön und das, was wir hier machen, uns nett unterhalten und dabei hervorragenden Kaffee trinken, das ist doch auch schön. Meinst du, ich gucke dir jetzt auf die Stimmbänder, ob du die richtig positioniert hast?
Genau, ich habe auch gar kein Warm-up gemacht, muss man erst so
Das kann man tun, das sollte man.
Oder vorsingen oder?
Also man kann das tun, aber jetzt verrate ich dir mal ein Geheimnis. Das hört ja jetzt auch keiner mit. Ne? Okay. Ich mache das nicht vorm Studio. Das,
okay. Nee. Du machst auch nichts. Du gehst da rein, einfach und los.
Also manchmal nehme ich Sprachnachrichten auf im Auto vorher an meine Freunde und so, aber meistens nicht. Also wenn ich jetzt direkt aus dem Bett gestiegen bin, also die ersten 20 Minuten nach dem Aufstehen, da setze ich mich nicht ans Mikro. Aber ich mache das nicht großartig.
Und würdest du sagen,
ich habe eine kurze Frage, nur für mich, weil ich habe hier ein bisschen Mikro-Dropouts, ist das mein Kopfhörer?
Ja, der ist nicht so hundertprozentig.
Ja, okay, dann mache ich mir keine Sorgen.
Auch nur auf einem Ohr.
Dann ist es gut. Aber weil ich manchmal, brichst du weg, manchmal breche ich weg, solange du alles hörst, bin ich zufrieden.
Wenn es dich irritiert, nimm mal die Kopfhörer ab, dann hörst du nur den Sound hier aus.
Ich wollte es nur wissen.
Ja, sehr gut, haben wir das auch geklärt.
So viel zu, macht die das profimäßig? Nein, aber du, das ist alles fein.
Also du stehst noch häufiger im Tonstudio als ich, denn mit Stimme verdienst du ja auch dein Geld. Mhm. Wie würdest du eigentlich deine Stimme beschreiben?
Wie ich meine Stimme beschreiben würde? Mhm. Ach du liebe Zeit. Bisschen tiefer, warm, manchmal etwas angeraut. Ich höre manchmal, dass sie etwas reifer ist, als ich aussehe. Das ist eigentlich irgendwie auch ein Kompliment. So, ach, so jung siehst du noch aus. Aber nee, also so.
Erzählt die denn irgendwas über dich als Mensch? Also wie du groß geworden bist, wie du lebst?
Meinst du jetzt, wie viele Drogen ich genommen habe und wie viel Alkohol ich getrunken habe?
Nein, wie viel du morgens rauchst nach dem Aufstehen? Nee. Keine Ahnung.
Ich glaube, die habe ich einfach. Sie begleitet mich. Sie ist natürlich auch ausgebildet worden. Also schon mit 16 habe ich mit Gesangsunterricht angefangen, klassisch. Man wollte früher die Königin der Nacht aus mir machen. Aber wenn du mich sprechen hörst, weißt du, so ein Koloratursopran bin ich jetzt nicht. Also das kriege ich nicht hin. Aber klassische Gesangsausbildung und dann immer Sprecherziehung, Sprechausbildung, Schauspielausbildung, da formt sich so eine Stimme natürlich schon. Und wenn du viel damit arbeitest und viel auf der Bühne auch live singst und so weiter, dann kriegt die schon, also es ist ja ein Muskel, den du trainierst, irgendwie alles, der komplette Stimmapparat. Und der entwickelt sich natürlich. Und das ist vielleicht das, was sie erzählt.
Das heißt, was wir jetzt hören, ist hartes Training gewesen. Oder würdest du dich ohne dieses Training vielleicht sogar ähnlich anhören?
Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich kenne das Paralleluniversum nicht. Ich war noch nicht da. Wenn du kurz eine Tür hast, dann gehen wir eben gucken.
Ja, eine Tür haben wir, aber die bleibt schön zu, damit hier die Raumakustik erhalten bleibt.
Die übrigens fantastisch ist.
Ja,
das ist ein sehr schönes neues Studio.
Okay.
Du hast ja gerade gesagt, ihr habt es gerade neu gemacht. Und man riecht es auch noch so ein bisschen. Und ich habe auch gehört, der Teppich hier, dieser schöne blaue Teppich mit eurem Logo ist neu. Es ist wirklich sehr schön. Allerdings kriege ich gerade so ein bisschen Augenflimmern, weil du,
weil
du vor dieser Akustikpaneele stehst und dich genau so hin und her bewegst. Das ist schon ein Phänomen.
Sehr schön. Jette, du kennst ja die Henrike von der Uni.
Genau.
Und da hilft sie anderen Leuten, jungen Journalisten, glaube ich, vor allem auch mit der Stimme besser zu arbeiten.
Ja, aus einem Seminar hatten wir beide zusammen.
Ja.
Das war auch wirklich cool, es hat echt Spaß gemacht, wo man auch Sprechübungen gemacht hat, Schauspielübungen. Und ja, ganz viel gelernt habe, wie man selber Vorträge gestalten kann und auch interessanter gestalten kann, als das, wenn man das in der Schule lernt oder in der Uni. Aber wo du gerade deinen Gesangsunterricht angesprochen hast, wann hast du denn gemerkt, dass du mit deiner Stimme arbeiten kannst und dass das dein Beruf werden kann?
Also, dass ich das kann, habe ich erst später gemerkt, aber dass ich das will, habe ich ziemlich früh gemerkt. Das war mit 14, ich war ein unfassbarer Musical-Fan. Ich wollte so unbedingt Musical-Sängerin werden. Ich war ich oute mich jetzt einfach, ein Hardcore Starlight Express Fan, Starlight Express in Bochum, und ich hatte das unfassbare Glück, meine Eltern sind beide Mediziner und die konnten damals noch Arztdienste im Starlight Express machen und haben als Gegenleistung zwei Tickets bekommen, immer für die Show, das heißt einen für den Arzt, ein Ticket und eins für eine Begleitung, und meine Mama hat das immer fleißig gemacht und ich habe wirklich, und das ist jetzt nicht übertrieben, nach dem 70. Mal aufgehört zu zählen, wie oft ich in dieser Show war. Meine Mama hat dann hinterher immer schon gesagt, ach, nimm dir doch eine Freundin mit, ich setz mich mit dem Buch ins Foyer, die hatte keine Lust mehr. So, das heißt, ich war wirklich ein Hyperfan und wollte gerne singen. und habe dann mit 16, also wenn die Stimme so einigermaßen ausgewachsen ist, habe ich dann eben angefangen mit Gesangsunterricht und ja, dann hat sich das von da wirklich verselbstständigt. Ja. So ist es gewesen.
Wieso bist du nicht selbst dann als Akteurin da gelandet? Das wäre ja fast naheliegend.
Ja, das ist, naja, aber ich habe halt nie eine Tanzausbildung gemacht. Also mir fehlte das Körperliche. Und ich meine, du hast ganz bestimmt auch den Starlight Express schon gesehen. Ich hoffe es zumindest.
Alter Schwede, wie die da durchheizen, das ist der Wahnsinn.
Also das ist mehr als ein Marathon. Also das ist unfassbar. Also ich träume immer noch davon, ich setze das jetzt mal hier for the record, irgendwann mal tatsächlich eine Musical-Show zu spielen. Ich wäre dann mittlerweile wahrscheinlich bei den etwas gesetzteren Rollen angekommen, die auch nicht so viel tanzen müssen. So eine Madame Poutine bei Die Schöne und das Biest oder so, das würde ich hinbekommen. Aber jetzt so eine, ich habe keine Ballettausbildung oder so.
Welche ist deine Lieblingslok? Rusty.
Von den Loks, ich bin ein absoluter Greaseball-Fan. Das liegt vielleicht an der Musik.
Okay.
Aber ich war immer, also die Figuren, die ich immer am besten fand, in der früheren Starlight Express-Version, muss man ja jetzt sagen, war Red Caboose, obwohl das der Bösewicht ist. Ich habe mich da irgendwie hingezogen gefühlt. Was sagt das jetzt über mich aus?
Ja, die Schattenseite, krempeln wir jetzt mal nach außen. Oder
aber
jetzt?
Es stimmt.
Da passt vielleicht meine nächste Frage auch zu dem, weil du gerade Bösewicht erwähnt hast. Welche Rollen sprichst du denn am liebsten? Eher so nette Rollen oder eher böse Rollen, weil gerade wenn es um ein Hörbuch geht?
Also das Lustige ist, grundsätzlich sage ich liebe den Facettenreichtum, weil es alles schön ist. Aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann nehme ich tatsächlich gerne die Bösewichte, weil die immer ein bisschen spannender sind, ein bisschen komplizierter ranzugehen. Die liegen mir auch gut auf der Stimme. Oder halt diese Badass-Frauen, die einen unfassbaren Sarkasmus haben. So, ich träume immer davon, dass man mir irgendwann mal eine Badass-Piratenbraut schreibt, die irgendwie vorne eigentlich böse ist, aber hinten gut. Das würde dann so alles zusammenfassen. Ich spreche aber auch gerne so die warmen, die ganz mütterlichen, sag ich jetzt mal, Rollen. Also es ist eigentlich, finde ich, alles cool. Aber wenn ich so drüber nachdenke und wenn ich für immer wählen muss, dann will ich eine Bösewichtin sein. Und wenn ich mal groß bin, dann möchte ich eine Disney-Bösewichtin sein, die einen richtig coolen Song hat. Das wäre dann so die Verbindung von allem. So eine Ursula-artige Figur, so, das wäre cool.
Und direkt so die Verbindung zum Musical geschlagen.
So, genau.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Gefühle und Emotionen ganz, ganz dolle beim Sprechen halt mit reinwirken. Und auch an die Situation, wo ich wütend sein sollte im Seminar und das überhaupt nicht hinbekommen habe.
Das lag dir nicht so, ne?
Nee, überhaupt nicht hinbekommen habe. Wie gehst du mit so schwierigen Emotionen und so Szenen dann um, dass du da auch dann drin bleibst und das auch hinbekommst?
Ja, also jetzt muss ich bei dem wütend sein, das ist natürlich das, was dich am meisten beeindruckt hat, weil du bist, das liegt einfach nicht in deiner Natur, ne, Jette?
Ja.
Aber ich habe da einen unfassbar guten Zugang zu. Ich kann sofort wütend werden, auf Knopfdruck, ohne Probleme.
Mach mal vor.
Wieso soll ich denn jetzt wütend werden auf einmal? Dann solltest du vor allen Dingen auch runterpegeln. Guck mich nicht so an. Ne? So, aber das war jetzt noch lieb. Ich kann auch, aber
ich habe ein bisschen Angst bekommen jetzt.
Aber das ist halt das, was eben das Anspruchsvolle am Sprecherberuf ist, die in die Emotionen wirklich reinzugehen. Gerade wenn es gibt ja Geschichten, die einen einfach anfassen. Wenn die zu viel mit einem persönlich zu tun haben, privat, oder wenn es da so Emotionen gibt. Ich suche dann tatsächlich aber auch immer nach Verbindungen bei mir, so dass ich mit den Charakteren arbeiten kann und gucken kann, okay, wo kann ich diese Emotion jetzt herholen aus mir? Und deswegen ist es auch immer relativ wichtig, sich schnell wieder davon zu verabschieden irgendwann. Also wenn du jetzt ein Theaterstück spielst und du spielst das 60, 70, 80 Mal und das ist immer jemand, der sehr, sehr traurig, sehr depressiv durch die Welt läuft, da musst du wirklich gut auf dich aufpassen. So.
Vielleicht kannst du mal einmal droppen an dieser Stelle, Henrike, wo hört man dich denn eigentlich? Also wir hatten über den Neujahrsempfang gesprochen, da hörte man dich auch, aber da standst du ja auch auf der Bühne. Wenn man jetzt mal die Augen zumacht, wo hat man dich bisher so gehört?
Also das Bekannteste aktuell vielleicht noch, na wobei aktuell ist es auch nicht mehr, aber letzten September war ich bei den 3 Fragezeichen mal wieder dabei. Folge 235, die 3 Fragezeichen und das Phantasmophon. Spoiler Alert, da bin ich der Bösewicht. verschiedene Hörbücher, es kommt ja drauf an, was du gerne hörst. Ne?
So. Meine Kinder hören 3 Fragezeichen. Ich müsste mal reinlunzen in die neue Folge.
Vielleicht. Hörbücher. Ich habe bei einer Produktion synchronisiert, Outlander, Blood of My Blood. Das ist ein Spin-off von der Outlander-Serie. Da habe ich eine etwas größere Rolle gesprochen. Also es gibt mich in diversen Facetten überall zu hören. Was mir gerade vors Mikro läuft.
Und die Aufnahmen machst du dann zu Hause und schickst die ab oder trifft man sich da mit den Leuten, die das am Ende auch nachbearbeiten in einem professionellen Studio? Oder
also ich habe ein Studio zu Hause. Mhm. Ich arbeite auch viel per Schalte, sagt man. Das heißt, es gibt eine Software, damit kannst du dich in jedes Studio überall auf der Welt reinschalten. Also ich nehme in Kastrop auf mit einem Studio in Stuttgart. Das weiteste war Tokio für ein Computerspiel, für Final Fantasy. Aber ich gehe auch durchaus in andere Studios. Also das kommt ganz auf den Auftrag an, das kommt ganz drauf an, was wird gebraucht. Wenn ich jetzt bei bestimmten Computerspielen bin und die brauchen eine ganz gewisse Mikrofonierung, zum Beispiel so an der Stirn, weil es so ein actionreiches Ding ist, das kann ich, also ich, das habe ich nicht. Und das für eine Produktion kaufe ich mir das auch nicht. Und ich habe auch technisch keine Ahnung. Ich kann Computer an, Mikro an. Ich kann auch noch ein paar Fehler rausschneiden, vielleicht, aber das war's. Mastering, Mixing kann ich alles nicht. Ich liefere nur Rohdateien. So.
Und die werden dann so bearbeitet, dass man am Ende trotzdem dich noch gut raushören kann? Ja, also natürlich. Bist du zufrieden mit dem, wenn man sich selbst so hört, gerade so Anfänger wie ich, dann denkt man manchmal so, ach, das so hörst du dich doch gar nicht an, irgendwie.
Das geht weg, Tobi, ja? Das geht weg.
Okay.
Ja, das ist mir vollkommen egal. Und das hört sich manchmal auch ganz anders an, wenn ein Verzerrer drauf liegt oder so für, ach Gott, jetzt spoiler ich wirklich. Also für diese 3-Fragezeichen-Folge musste an einigen Stellen auch ein Verzerrer drauf, aus Gründen, ich sag mal nicht mehr, aber also das ist mir vollkommen egal, weil ich so viel auch abliefer. Ich denke immer, okay, das ist meine Performance, die mache ich, da habe ich die Hand drauf und alles andere liegt dann beim Auftraggeber, bei den Auftraggebern, die dann dafür sorgen, dass das so klingt, wie sie es finden, dass es vermarktet werden sollte. Ich bin da tatsächlich Dienstleisterin.
Und wie lange brauchst du denn so für einen Take, dass das dann sitzt?
Also für einen Take meinst du jetzt im Synchron oder meinst du beim Hörspiel oder was meinst du genau?
Dann beim Hörspiel, genau. Ziehen wir uns mal aufs Hörspiel.
Also das kommt auf den Take an. Ganz oft nur einmal. Und manchmal 15 Mal.
Also den Text hast du aber schon lange vorher und arbeitest dich auch rein und veränderst ihn vielleicht noch manuell oder darf man das gar nicht, weil man will ja seine eigene Sprecher auch sprechen, oder?
Nein? Das okay. Ist super, das ist eine super spannende Frage und die muss ich ein bisschen ausklamüsern. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit.
Ja, ja.
Unterschiedliche Genres. Also wenn wir jetzt bei Synchron sind, da sehe ich gar nichts vorher. Synchron und Game kriege ich nichts vorher, weil nicht gespoilert werden darf. Jetzt zum Beispiel bei dieser Outlander-Produktion, das ist ein riesen Prestigeprojekt, da war es sogar so, dass das Studio im Prinzip scharf geschaltet war. In dem Moment, also wir haben gearbeitet und in dem Moment, wo die Klinke runtergedrückt wird, gehen alle Bildschirme, alles aus, damit bloß keiner die Tür aufmachen kann und ein Handyfoto irgendwie, um irgendwas mitzubekommen von dieser Produktion, ist hochgeheim. Und im Synchron ist es wirklich so, ich sehe das, was die Kollegen da machen, das kriege ich einmal im Originalton vorgespielt, Klammer auf, wenn ich Glück habe, dann ist das Englisch oder eine europäische Sprache, wenn ich Pech habe, ist das Japanisch oder und ich verstehe quasi nur und dann heißt es aber, ich liebe dich unendlich und das klingt aber so, als ob mich jemand anbrüllt, ne? Also das ist Synchron und dann habe ich sehe ich in dem Moment den einen Satz, das nennt man dann Take, also ein Take ist oft ein Satz und dann mache ich das. Dann muss ich das abnehmen, was die Kollegen auf der Leinwand machen. Das kann gut gehen und nur einmal und das kann auch wirklich schlecht laufen und dann mache ich es 10 Mal. Also, weil man dann lippensynchron und so weiter sein muss. Das ist der erste Teil der Antwort. Hörbuch. Ich darf da nichts verändern. Das ist die Arbeit der AutorInnen, da gehe ich nicht ran. Das ist, also, außer es ist ein grammatikalischer Riesenschnitzer, dann einige ich mich oft mit dem Toningenieur und sage, machen wir, und dann schickt er eine Korrektur an den Verlag. Aber das bleibt alles. Also ich spreche das, was ich geliefert bekomme. Und ich darf da auch nichts verändern, nichts meine eigene spreche. Mm-mm. Nee. Wenn es eine Werbung ist, dann ist das ein Wording, da hat sich eine Marketingagentur Tage, Wochen, Monate lang Gedanken drüber gemacht und dann kommt die Tönnes und sagt, das klingt aber scheiße. Nein, das geht nicht. Leider nicht. Also auch zum Glück manchmal nicht, weil dann ist es auch nicht meine Verantwortung.
Kannst du einmal so in Prozenten sagen, was du vor allem machst in deinem Job?
Also hauptsächlich Hörbuch, das ist der große Batzen, weil es auch lange dauert. Ne? Also ich sag jetzt mal, ein Durchschnittsbuch hat 19 Stunden Laufzeit, dafür bin ich 3 Tage im Studio. So, also Hörbuch erstes, dann würde ich sagen, kommt das Hörspiel und die Werbung. Dann kommt Game, das ist ein bisschen weniger geworden jetzt insgesamt. Und dann kommt alles andere, Imagefilme, irgendwelche Vertonungen für Veranstaltungen, Audioguides für Museen, also das ist ganz facettenreich. Dokus, ich habe jetzt fürs ZDF so eine Ehrlich Brothers Doku vertont, solche Sachen. Also das mischt sich ganz bunt durch.
Findest du es eigentlich schade, dass bei so Fernsehsachen und Synchronsachen dann gar nicht irgendwie am Ende auch dein Anteil genannt wird? In den Tafeln, die so in Sekundenschnelle weghuschen und wo 38 Namen in kleinster Schrift draufstehen. Ist das fair oder findest du, dein Anteil wird da so ein bisschen beiseite geschoben?
Also mittlerweile werden wir überhaupt erwähnt. Das finde ich gut. Das war ganz lange nicht der Fall. Ich glaube, dass das... Natürlich ist, sagt die eigene Eitelkeit, ach wie schade, aber man steht ja da. Und das ist ja nur ein kleines Bausteinchen von einer Gesamtproduktion, die riesig ist. Wenn man sich jetzt diese ganzen Reisedokus zum Beispiel anguckt, da ist ein ganzes Kamerateam mit Moderation unterwegs und dann wird das geschnitten und dann wird das geschrieben und da sind so viele beteiligt und die werden auch alle nur ganz kurz genannt. Warum sollte denn dann die sprechende Person irgendwie noch hervorgehoben werden? Also ich finde es schon okay, als Teil des Teams einfach so auf der Tafel mitzustehen, klar.
Was war so dein Lieblingsprojekt eigentlich? Kannst du das so sagen?
Oh, das ist eine richtig fiese Frage.
Ja.
Also ich sag mal so, diese 3-Fragezeichen-Sache, ich bin selber halt ein totales Kassettenkind und ich habe die selber als Kind gehört. Und dann quasi als gleichberechtigte Kollegin mit Justus, Peter und Bob im Studio zu stehen und Peter eine reinzuhauen, das war schon so ein Bucketlist-Moment. Wirklich, also so Kindheitstraum, Full-Circle-Moment-Ding.
Wie kommt man an so einen Auftrag?
Oh ja, da kommt man mit viel Beharrlichkeit, am rechten Ort zur rechten Zeit sein und einer gehörigen Portion Glück.
Ja, aber erzähl, da musst du jetzt auch, schade.
Doch, kann ich, aber es ist eine lange Geschichte. So. Ich weiß nicht, ob das für alle interessant ist.
Ja, mach's kurz.
Heike Dine Körting ist die Produzentin der 3 Fragezeichen. Die wurde mir irgendwann bei Facebook als Freundin vorgeschlagen und ich habe mich einfach getraut, sie zu fragen, ob sie meine Facebook-Freundin sein will. Und dann hat sie ja gesagt und dann habe ich gesagt, okay, darf ich vielleicht mal Demos schicken? Dann hat sie gesagt, ja klar, hier ist meine Telefonnummer. Und dann habe ich ein Casting bei ihr gemacht und sie fand es gut. Und ein Jahr später war ich in der ersten 3-Fragezeichen-Folge dabei.
Wann war das?
Das war dann 2024. Mhm. Und jetzt war ich 25 dann nochmal mit einer größeren Rolle dabei, die ich dann auch mit den Jungs zusammen am Tisch aufgenommen habe. Also, aber ansonsten würde ich, also ich wahrscheinlich ist die Antwort auf, was ist dein Lieblingsprojekt, immer das Nächste.
Jetzt lass uns doch nochmal einmal auf das Letzte schauen, weil das ist auch Teil deines Engagements. Du stehst auf der Bühne, das hatten wir beim Empfang des Bürgermeisters in kleiner Form. Gut, 500 Gäste in der Halle ist jetzt auch nicht klein.
Ich wollte gerade sagen, so ganz klein ist es nicht.
Ist total lokal. Und jetzt warst du auf einem Event, das eigentlich deutschlandweit, aber vielleicht sogar Europa und weltweit Relevanz hat, nämlich der Leipziger Buchmesse.
So ist es.
Da hast du, grundsätzlich sind da so 300.000 Besucher oder noch mehr jedes Jahr und da hast du eine Veranstaltung moderiert auf der Bühne. Was war da los?
Ja, da durfte ich, das war sehr schön. Also ich komme ja als Hörbuchsprecherin sowieso immer auf alle Buchmessen, habe oft Lesungen und so weiter. Diesmal war es besonders, weil ich zum ersten Mal wurden dieses Jahr die BookBeat Awards verliehen. Das ist ein Hörbuchpreis, den gab es so schon von der Hörbuchplattform BookBeat, aber der wurde immer nur per Post verschickt und diesmal zum ersten Mal auf der großen Bühne der Audiowelt auf der Leipziger Buchmesse. Wir haben ausgezeichnet bestes Hörbuch, beste Sprecherin oder besten Sprecher, bestes Debüt, Hörbuchdebüt des Jahres und beste Autorin. Das ist natürlich sehr schön, weil es dem Medium Hörbuch, was ja absolut boomt und was wächst, nochmal eine schöne Plattform und den Schaffenden nochmal eine sehr schöne Sichtbarkeit gegeben hat. Alle Hörbuchverlage waren da. Es war eine richtig schöne, warme, wundervolle Branchenveranstaltung und da wurden dann einfach diejenigen geehrt. Und das ist tatsächlich ein Publikumspreis. Also es wurde anhand des Hörverhaltens des Publikums ermittelt, wer da gewinnt. Und das war für mich insofern sehr besonders, als Kollegin quasi oben zu stehen und dann meine liebsten KollegInnen auszuzeichnen aus dem sprechenden Gewerbe, aber auch bekannte Autorinnen, Autoren da zu haben, die man halt kennt. Das war schon wirklich sehr, sehr schön.
Und da waren dann auch tausende Besucher oder fünf Hunderte oder wie sah das Setting aus? Und wurde das auch noch live gestreamt wahrscheinlich?
Nein, live gestreamt wurde das nicht. Okay. Wie gesagt, das war ja das erste Mal. Es war die Audioweltenbühne. Es waren wirklich viele Leute da, aber glaub mir mal, also das konnte ich dann nicht so wahrnehmen. Also es war immerhin groß genug, dass der MDR mich dann auch zitiert hat, also es war okay. So.
Was unterscheidet sich denn da vom Synchronsprechen? Kann man da was von mitnehmen oder ist das komplett unterschiedlich, dass man dann verschiedene Skills anwenden muss?
Das sind ganz unterschiedliche Berufe. Also, weil das Moderieren ist erstmal live und ungefiltert und vor allen Dingen hat das dann auch mit der Gruppendynamik zu tun. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sprechen von einer Live-Moderation, da habe ich ein Live-Publikum, da muss ich halt gucken, wie nehme ich das Publikum an die Hand und nehme es mit in das Bühnengeschehen oben, aber auch oben auf der Bühne, wie rolle ich den Leuten, die ich da habe, den roten Teppich gut aus, wie lasse ich sie gut aussehen, wie kriege ich die Abläufe klar, ich bin als Moderatorin da quasi auch gleichzeitig immer so ein bisschen Abendregie, ich bin im Austausch mit der Technik, ich bin im Austausch mit den OrganisatorInnen, ich gucke, laufen die Sachen. Beispiel, ich durfte an meiner alten Uni 60 Jahre Ruhr-Uni Bochum das große Jubiläumsevent moderieren. Eingeladen war auch Ministerin Brandes. Ja, die stand aber auf der A40 im Stau. Und die kam und kam nicht. Und als die eigentlich im Programm dran war, war sie halt noch nicht da. Und dann ist es eben auch meine Aufgabe, vorne zu überbrücken, gleichzeitig aber zu gucken, okay, was machen wir denn jetzt stattdessen? Die Band schon mal scharf zu schalten, dass die eben dann schon mal vorher kommen und so. Und dann die Überleitungen zu schaffen. Im Synchron oder im Studio grundsätzlich, wenn ich jetzt aufzeichne, na, da kann ich schneiden, da kann ich stoppen, da kann ich nochmal neu ansetzen. Also außerdem spreche ich da auch Texte, die jemand anders geschrieben hat. Die Moderation schreibe ich selber und passe die auch im Moment an, improvisiere gegebenenfalls. Das passiert im Tonstudio nicht. Also diese beiden Berufe würde ich auf gar keinen Fall in einen Topf werfen. Was ich mitnehmen kann aus dem Sprecherberuf in die Moderation, ist tatsächlich das, wie sag ich's denn? Das heißt, wenn es darum geht, Leute ein bisschen anzustacheln, die Stimmung ein bisschen anzustacheln oder bewusst Pausen zu setzen oder bewusst eine gewisse Stimmung zu erzeugen, da hilft mir die Stimme als Werkzeug natürlich sehr. Klar.
Wenn das so unterschiedlich ist, wie bist du dann in die Moderation noch mit reingerutscht?
Ja, das ist eine super gute Frage. Das kommt von meiner Zeit mit der Coverband. Ich habe ja, es ist alles vernetzt. Und wenn man hinterher drauf guckt, dann ist es total logisch. Aber währenddessen habe ich das doch nicht gewusst. Ich habe ganz lange in einer Coverband gespielt. Wir haben alles gemacht. Vom 70. Geburtstag von Onkel Heinz bis hin zu irgendwelchen großen Veranstaltungen mit 7.000 Leuten irgendwo auf Stadtfesten. Halt, was man so braucht. Und
Droppst du einmal den Namen der Band, bitte?
Das sind so viele unterschiedliche. Ja. Immer gemeinsam mit meinem immer noch Pianisten Sebastian Schmidt-Rosenblatt. So viel kann ich sagen. Aber okay. Es ist, das führt jetzt zu weit, aber es ist, da bist du dann gezwungen, irgendwann zu moderieren. Und über dann meine Tätigkeit auch an den Unis im Lehren kamen dann immer mal Leute zu mir und haben gesagt, ach Frau Tönnes, Sie machen doch was mit Theater und mit Reden, können Sie das auch moderieren? Und ich bin jemand, der bei Sachen, wo sie Bock drauf hat oder im Entferntesten auch nur denkt, jo, könnte ich hinkriegen, dass ich dann erstmal ja sage. Naja. Und hier stehen wir jetzt. So.
Ja, umso besser, dann hast du ganz viel zu erzählen.
Ja. Das stimmt.
Du hast mal versucht, das hat meine Netzrecherche auch ergeben, auf eine Megabühne zu kommen. Vielleicht war das aber auch nur ein Ausflug, ein jugendlicher Leichtsinn. 2023 bist du mit einer Musikformation die beste Band im Westen geworden beim Westdeutschen Rundfunk und damit qua Titel, glaube ich, zumindest für den Eurovision Song Contest in ansatzweiser Form eine mögliche Kandidatin gewesen. Vielleicht entführe uns doch mal in diese Zeit. Das war 23.
Und 22 auch schon tatsächlich.
Und 22
also sogar noch.
Was war da los?
Also, oh Gott, das natürlich hast du das ausgegraben, aber das ist wirklich auch schön. 22 kam es aufgrund verschiedener Umstände so, dass ich mit einem Sounddesigner aus Hamburg einen Song gemacht habe, eigentlich für ein Hörspiel, was so im 80er-Jahres-Stil der Goonies so sein sollte. Und da sollte ein Song aufgenommen werden, der im Hörspiel im Radio läuft. Und wir kannten uns vorher nicht, Tom und ich. Tom Steinbrecher ist das aus Hamburg. Es ist super gelaufen und er hat dann gesagt, sollen wir nicht mal ein Album machen? Und dann haben wir komplett remote, war ja noch so Rest-Corona-Reste, haben wir ein Album produziert, ein 80er-Jahre-Retro-Pop-Album. Und er hat in Hamburg, glaube ich, gar nicht geschlafen. Ich habe zu Hause, während ich links Nudeln gekocht habe, rechts Texte geschrieben. Und das ist wirklich ganz gut angekommen. Also es war eigentlich ein Spaßprojekt. Und es wurde dann aber wirklich ganz, also für so, hey, ich habe noch nie was auf dem Musikmarkt gemacht, ist es wirklich ganz gut angekommen. Und dann haben wir sogar ein Stipendium vom Land Nordrhein-Westfalen bekommen, um dann einen Videodreh zu machen, so nach dem Motto, aus digital wird real und so. Also das war insgesamt wirklich sehr, sehr schön. Und das mit dem Eurovision Song Contest. Wir haben dann einen Song geschrieben, der ist aber nicht großartig weitergekommen. Also das war dann schon, wir hätten uns sehr darüber gefreut. Aber das passte, glaube ich, einfach insgesamt nicht so in das Konzept für Deutschland rein. Und das war auch voll okay. Also das, aber ich hätte es gerne, also ich hätte es total abgefeiert.
Was war das für ein Genre oder für ein
Song? Ja, auch 80er Jahre Retropop. Also okay. Es war nicht so ganz dran vorbei, weil das war ja so
knapp
diese...
Knapp an ABBA vorbeigeschrammt oder?
Naja, aber schon dann auf die heutige Zeit. Also es gab ja so im Rahmen von Stranger Things und so, gab es ja schon so nochmal diesen Reconnect mit dieser Musik und wir haben das dann einfach in diese Richtung gehoben. Es hätte auch super da reingepasst. Aber... Das machen so viele Leute so viel geilen Scheiß. Es ist alles in Ordnung.
Und du bist ja dann eigentlich überall unterwegs, bei Musik, beim Hörbuch und auf der Bühne, beim Moderieren. Was macht dir denn davon oder hat dir am meisten Spaß gemacht?
Das ist auch schon wieder so eine fiese Frage. Ich komme nie wieder zu den Ruhrnachrichten, die stellen nur gemeine Fragen. Alles ist die Antwort. Die Antwort ist alles. Ich liebe, dass mein Tag, also ich habe nie einen Tag, der gleich ist wie der nächste. Bei mir ist es immer unterschiedlich und das ist das Coole daran. Selbst wenn ich jetzt wochenlang nur in Anführungsstrichen Bücher vorlese, sind das ja immer andere Geschichten. Und alles davon ist cool. Ich habe ganz am Anfang meiner Karriere, habe ich mal, wie man das dann so macht, man muss ja mal eine Website machen oder so, habe ich mal mit so einem Marketingmann gesprochen. Und der hat gesagt, ach, du musst dich aber spitze aufstellen, du musst jetzt mal gucken, dass du eins von den Sachen hergibst. Das ist ja alles viel zu unterschiedlich, kann man gar nicht verkaufen. Und ich bin heilfroh, dass ich das nie eingesehen und nie gemacht habe. Erstens hat mich das über die Corona-Zeit gebracht und zweitens, darf ich jetzt all diesen geilen Scheiß machen? Darf man Scheiß sagen im Podcast?
Ja, aber nur bei uns, weil wir sind ja hier im Ruhrgebiet. Ja, ne? Da trägt man ja das Herz auf der Zunge. Ja.
All diese wundervollen Sachen darf ich machen.
Findest du, manchmal wird das unterschätzt, was dahinter steckt, weil so mit Stimme und wir haben vor 200 Episoden einfach mal gedacht, ach komm, wir sind ja Journalisten, wir können ja eigentlich auch sprechen, lass uns doch mal einen Podcast machen. Gefühl technisch kann das heutzutage jeder, man braucht eigentlich nichts mehr außer ein Smartphone, wenn man es ganz smart und klein anfängt. Und da würde man doch sagen, ja komm, ach hier so ein bisschen labern und dass sich das Leute anhören, das kann ja jeder.
Naja, ein bisschen labern kann jeder. Das stimmt, aber das ist auch was anderes. Also es gibt, glaube ich, Unterschiede im Handwerk, wenn man jetzt sagt, wir setzen uns gemütlich miteinander auf eine Couch oder in ein Studio und wir erzählen einfach und haben einen sogenannten Laber-Podcast. Alles fein. Es wird ganz oft aber zum Beispiel das Hörbuch sprechen unterschätzt oder auch grundsätzlich das Synchronisieren. Es gibt so viele Leute, die dann kommen und sagen, ja, mir wird gesagt, ich habe auch eine total tolle Stimme und ich sollte jetzt unbedingt mal Hörbücher vorlesen, hat mein Onkel gesagt. Das ist schön, Stimme ist aber nicht die Grundvoraussetzung. Es ist viel eher das Handwerkszeug im Bereich Schauspiel, wie du auch vorhin gesagt hast, Jette, ne? Dass man halt sagt, okay, ich muss einen Zugriff kriegen auf meine Emotionen. Ich muss wissen, wie spreche ich einen Bogen, ne? Wo läuft der Text denn hin? Schön vorgelesen ist noch lange nicht erzählt und erlebbar gemacht. Das ist ein Unterschied. So, den einen reicht es, wenn es schön vorgelesen ist, aber das Handwerk als solches, wenn man sagt, boah, der und der Sprecher, ja, der hat aber auch gearbeitet und geackert, ne? So, das ist ein Unterschied zwischen, ich lese meinen Kindern was vor, was fantastisch ist, lest allen Kindern immer alles vor, aber der Beruf wird unterschätzt, oft, tatsächlich.
Jetzt hast du vom Vorlesen und von Kindern gesprochen, gibt es denn da so Tipps, wo du sagen würdest, darauf kann eigentlich jeder achten und das kann jeder versuchen zu verinnerlichen. Also ich, wenn ich vorlese, versuche ich eigentlich immer eine Erzählerstimme zu haben und eine Rollenstimme für die Sprecher.
Ja,
dann
super.
Kommt also der Justus und der spricht ein bisschen anders als der Jonas und der Bösewicht spricht nochmal anders.
Ja, super.
Nur manchmal weiß man beim Lesen gar nicht, wer gerade spricht, wenn nämlich die Person erst nach dem Zitat genannt wird. Und dann ist mir schon mal passiert, dass ich bei Harry Potter dann den Voldemort oder irgendwen anders...
In der Stimme von Hermine.
Ja, und so, und dann dachte ich hinterher, oh shit, liest du es jetzt nochmal oder machst du einfach weiter? Gibt es da Tipps? Gib doch mal 3 Tipps, die man als Vorleserin des Elternteil beherzigen sollte. Nicht einfach nur so ablesen, was da steht, ist wahrscheinlich der einfachste.
Also für Eltern, der allererste Tipp ist, lest halt einfach vor. So, das ist das Allerwichtigste schon mal. Aber der wichtigste Tipp ist vielleicht, macht ein bisschen eure Hausaufgaben, lest das Buch doch vorher mal durch. Und guckt mal, was ihr da vorlest, weil dann passiert ihr das wahrscheinlich nicht. Ne, das muss ich ja auch. Also ich muss ja auch, ein Hörbuch muss ich vorbereiten. Ich lese jedes Buch immer zweimal. Einmal leise, einmal laut. Es wäre nämlich ziemlich blöd, wenn ich im Studio dann starten würde und würde eine Figur so und so anlegen und hinten stellt sich raus, oh, die freundliche ältere Dame von gegenüber ist leider die Mörderin. Hups. Und ich habe nicht aufgepasst. So, ne, deswegen Hausaufgaben machen.
Also mit Textmarker ran oder sogar markieren, wer gelb ist immer der freundliche Sprecher und rot der
Wenn
böse.
Wenn du willst, oder? Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, also Perfektion, ne, ist doch da vollkommen Quatsch. Also ich glaube, da geht's einfach darum, dass man mit seinen Kids gemütlich irgendwo sitzt und eine schöne Zeit miteinander hat. Ich wäre da nicht so ambitioniert. Also bevor man sich jetzt den Kopf macht zu sagen, was ist, wenn ich denn die Stimmen vertausche? Mist, oh, habe ich das jetzt richtig gemacht? Das ist den Kindern doch egal. Das ist genauso wie beim Singen. Da muss man auch nicht singen können. Hauptsache man singt.
Du hast 2 Töchter, stimmt das?
Richtig.
Und die lassen sich gern von dir vorlesen, nehme ich an.
Ja.
Oder hören die dich lieber im Hörbuch?
Nee, also die finden das manchmal witzig, mich in so Sachen zu hören, die sie dann auch gerne hören. Aber wir lesen vor, wobei so langsam ist es auch nicht mehr so ganz cool, wenn Mama vorliest.
Wie alt sind die beiden denn?
Die sind 8 und wird 11. Also es fängt jetzt langsam an. So, sie würden sich nicht wehren, es kommt auf das Buch an, aber das
fragen,
ist auch alles in
Ordnung. Fragen die dich denn dann auch manchmal so, ja, kannst du mir mal einen Tipp geben, wie ich das besser betonen kann? Oder?
Nee, das tun die nicht. Ich habe, also ich halt meine Kinder auch meistens so ein bisschen raus aus der ganzen Sache. Meine Kleine hat eine richtig coole Stimme. Ich hätte die total gerne manchmal vor dem Mikrofon. Aber wenn die mich nicht selber fragen, ich werde die nicht dahin zerren. Nee, das ist für die nicht relevant, tatsächlich. Also es gab mal, die waren irgendwie Schleich-Dinosaurs-Fan und dann habe ich bei einem Computerspiel davon, habe ich was gesprochen. Das fanden die irre. Das fanden die total stark. Ne? Oder Mama, da bist du, aber... Die fragen mich nicht nach Tipps. Die lesen gerade noch nicht so vor. Das ist gerade nicht cool.
Jetzt wollen wir trotzdem auf die Zielgerade einbiegen. Und ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass du uns am Ende nochmal einmal eine andere Stimme von dir schenkst. Wir hatten das ja zwischendurch, hast du mich einmal angeschrien.
Eine andere Stimme?
Ja, wir haben ja jetzt hier so die Laberstimme gehabt. Du hast vorhin einmal Laber-Podcast gesagt. Ich fand das sehr angemessen für unsere heutige Episode.
Ist doch herrlich.
Ja.
Das ist für mich kein negatives Wort.
Kannst du so einen Switch machen, on, off?
Tja, was willst du denn für einen Switch haben? Was soll ich dir denn für eine Stimme machen? Da musst du mir schon sagen, was du brauchst, ne?
Welche Rolle war das jetzt?
Das war aus irgendeinem Computerspiel. Es gibt einfach keine, nicht die Stimme. Also ich bin ja jetzt nicht die Stimme von oder so. Aber wenn du mir jetzt ein Rollenprofil gibst, dann könnte ich mir überlegen, wie die klingen könnte.
Strebst du das? Nee, gebe ich dir jetzt nicht. Du hast ja gerade einfach eins genommen. Strebst du das an, mal irgendwann die Stimme von zu sein? Also im Synchron-Kino-Business, da haben wir ja, weiß ich nicht, Nicolas Cage, Beispiel aus meiner Kindheit gefühlt, den hatte man immer mit dieser einen Synchronstimme in Deutschland verbunden und dachte, das wäre seine echte Stimme so. Also das ist ja im Prinzip auch Sinn der Sache am Ende, dass man denkt, der spricht ja so und nicht anders. Und wenn man ihn dann doch mal live mit der eigenen Stimme sieht, denkt man, hä, das ist ja ein ganz anderer Typ. Weiß ich, gibt's eine Rolle, die du super gerne machen würdest?
Nein, nein, das strebe ich gar nicht an, weil ich genau, also ich will den Facettenreichtum unbedingt behalten. Und ich glaube, dass man, wenn man Pech hat, dann halt in so eine Schiene kommt und in eine Schiene gerät und dann nichts anderes mehr machen darf. Und da würde ich mich selber beschneiden. Fände ich zu schade.
Am Anfang hast du einmal gesagt, Spoilern ist nicht so dein Ding, aber was können wir denn in diesem Jahr eigentlich von dir noch erwarten? Wo können wir dich hören, sehen? Gib doch mal einen Ausblick für die Castrop-Rauxeler.
Ja, also es kommen schöne Hörbücher von mir jetzt übermorgen, also wir sprechen heute am 24. März und übermorgen kommt eins, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil das ein schöner satirischer Take ist auf so diese romantisierten Inselromane. Das ist sehr schön, das heißt Mord in der kleinen Frittenbude am Strand. Und es ist ultra witzig. Ich habe lange nicht mehr so ein witziges Buch vorgelesen. Ich bin auf Bühnen zu sehen, zum Beispiel mit der Tochter von Kazuo Ishiguro, der ein großer Autor ist, der ja, glaube ich, sogar auch, oh meine Güte, hat er auch den Literaturnobelpreis bekommen. Jetzt müsstest du mir auf die Finger hauen. Aber auf jeden Fall, die kommt nach Düsseldorf im Rahmen des Japan-Tags. Da bin ich dann da. Es gibt ein tolles Event von der RAG-Stiftung im Mai, wo ich auf der Bühne stehen darf. Also es kommt ein Computerspiel raus, dessen Name ich gerade nicht sagen darf und ein Hörspiel, dessen Name ich gerade nicht sagen darf. Das ist ein bisschen blöd. Solche Antworten hast du bestimmt, aber es ist nun mal, wie es ist. Es wird noch eine Menge geben. Wenn ihr mir einfach folgt, zum Beispiel bei Instagram, dann könnt ihr immer gucken. Dann seid ihr tagesaktuell unterwegs.
Ist es für dich schwer, so Engagements zu bekommen oder rennen die dich um und du musst mehr absagen inzwischen, als du eigentlich annehmen kannst?
Sie rennen mich nicht um. Ich habe gut zu tun, aber ich habe nie keine Lücke. Also ich sag mal so, im Mai ist noch Platz. Also wenn noch jemand was braucht, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das schwankt auch übers Jahr.
Aber du hast nie überlegt, mal einen eigenen Podcast zum Beispiel zu machen oder so?
Ich bin als Moderatorin für Podcasts durchaus auch schon unterwegs gewesen. Ich hatte auch meinen eigenen in der Corona-Zeit, aber das habe ich tatsächlich aus Zeitgründen dann hergegeben, weil es dann keine Kohle auf den Tisch gebracht hat, sagen wir es mal so. Das hat viel Spaß gemacht, aber so als alleinerziehende Mama braucht man dann auch einfach mal einen Auftraggeber, der das vielleicht bezahlt.
Wir haben fast 45 Minuten gesprochen. Henrike.
Verrückt.
Wie schön, dass du bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, unsere Hörer können ein bisschen was daraus mitnehmen, ob es ist, beim Vorlesen eine Nummer besser oder engagierter zu werden, ob es ist, sich mal irgendwelche Hörspiele oder Hörbücher anzuhören, runterzuladen, vielleicht nochmal in die drei Fragezeichen einzutauchen und rauszuhören, ob man die Stimme wiedererkennt. Also ich werde das auf jeden Fall tun und mal genau aufpassen. Und in 5 Jahren sehen wir dich dann beim Eurovision Song Contest.
Oh Gott, dann ist es zu spät.
Liebe Henrike, danke für deine Zeit und an dieser Stelle ganz herzlich Glück auf.
Glück auf dir auch, Jette, und dir, lieber Tobi. Danke, dass ich hier sein durfte.
Podcast, das Spezial.